Go Cardinals!
Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals!
Go Cardinals!
Rise up! Rise up! Rise up!
Willkommen beim Birdcast, dem Podcast der German Bird Gang. Von Fans für Fans.
Der erste Birdcast in der Saison Woche 1 ist für die Cardinals vorbei. Und es gibt einen Sieg zu bejubeln, deshalb ist das ein besonders gut gelaunter Birdcast hier. Ich habe dieses Mal dabei der Joshua.
Einen wunderschönen guten Abend und ich bin tatsächlich äußerst gut gelaunt heute.
Und der Dome.
Hallo, auch von mir, auch ich bin natürlich hellauf.
Ja, 24-20 für die Cardinals in San Francisco. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe da nämlich einen klaren Sieg der 49ers getippt gehabt. Shame on me, ich weiß, aber ich bin dafür doppelt so glücklich. Wir wollen noch kurz auf unser Pick'em-Spiel blicken, auch wenn noch zwei Spiele ausstehen heute Nacht. Mein Rekord ist bisher 8-6. Der Joshua ist bei 9-5, der Dome auch 8-6. Und der Felix, der heute leider nicht dabei sein kann, steht am besten mit 10-4. Survivor, da überlebe ich noch. Ich hatte Kansas City. Felix lebt auch noch. Joshuas Pick steht noch aus. Aber der Dome, der ist leider schon raus. Der hatte die Indianapolis Colts gepickt und bekanntlich haben die versagt.
Kläglich.
Aber ja, ist ja nur Survivor halb so wild. Dafür haben die Cardinals gewonnen. Wie habt ihr denn das Spiel miterlebt? Habt ihr auch so gezittert am Ende? Wie habt ihr es geschaut? Und ja, erzählt mal.
Willst du zuerst, Dom, oder?
Ja, kann ich gern. Also ich persönlich habe mir das daheim sozusagen allein angeschaut. Ich weiß es nicht, manchmal guckt man Football auch gern alleine. Ist natürlich auch immer spaßig mit Freunden, das zusammen zu gucken. Aber dementsprechend habe ich es heute alleine verfolgt und natürlich dann auch wieder fleißig, wenn wir natürlich untereinander kommunizieren, mitgelesen, was die ganze Gruppe sozusagen dazu zu sagen hat, was im Moment so Phase ist. Und natürlich, ich persönlich habe mich sehr stark gefreut. Ich bin einer, der guckt sich die Spiele meistens ganz an und fängt nicht in der Mitte schon an, irgendwelche kritischen Äußerungen zu tätigen. Deswegen hat mich das gefreut, dass das sozusagen dann am Ende doch wirklich gut gelaufen ist und wir am Ende dann den Sieg auch eintüten konnten. Und ja, alles Genauere werden wir, denke ich, jetzt dann noch im Laufe des Podcasts besprechen.
Ja, also wie habe ich das Spiel verfolgt? Ich saß alleine auf meiner Couch, also ich saß und ich stand eigentlich schon fast auf dem Sofa, vor allem gegen Ende des Spiels. Ich meine, das war hauchdünn. Und endlich hat unsere Defense mal standgehalten. Das konnten wir ja über die letzten Jahre hinweg nicht wirklich von uns sagen. Aber das Spiel war spannend bis zum Schluss. Und da ich ein armer Student bin, konnte ich nicht das ganze Spiel durchgehend verfolgen, sondern war auf die Konferenz angewiesen. Ja, blöd, dass parallel natürlich America's Game of the Week lief mit dem Showdown von Brees gegen Brady. Hat natürlich die meiste Sendezeit bekommen. Aber als es dann in die entscheidenden Phasen ging, habe ich natürlich auch das Cardinals-Spiel an den vollen Zügen genießen können. Und ja, wie gesagt, ich stand auf dem Sofa am Ende. Es war ein unglaublich spannendes Spiel. Und wie Dumme schon gesagt hat, auf die Details gehen wir, glaube ich, jetzt gleich noch ein.
Das Ende war wirklich schwer anzuschauen. Ich dachte schon, das läuft wie die letzte Saison. Und am Ende gewinnen die 49ers. Und dann bei dem Fourth Down, das entscheidende Play, da habe ich gar nicht mehr hingesehen, sondern einfach nur noch auf den Kommentator gehört. Und dann war da Murphy auf einmal am Start. Und danach war Entspannung und Freude pur. Großartig, so ein Sieg zum Auftakt, das gibt enormen Schub für die weitere Saison. Auch wenn man jetzt natürlich auf dem Boden bleiben muss und das Washington Football Team nächsten Sonntag darf man auf keinen Fall unterschätzen. Aber kommen wir zum Spiel selbst. Es gibt bereits eine Zusammenfassung auf unserer German Bird Gang Seite. Auf germanbirdgang.de findet ihr da einen Bericht zum Spiel. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das auch nochmal durchlesen. Und danach gibt es da auch noch die Abstimmung zum Best Red. Aber es ging halt holprig los. Das erinnert mich teilweise an letzte Saison mit den vielen Screens und kurzen Nach-Außen-Pässen. Das sah gar nicht so gut aus. Und Kingsbury meinte auch, das sei wieder falsch gewesen und er hätte sogar früher dann umstellen können. Die Cardinals kamen dann offensiv nach den Umstellungen immer wie besser ins Spiel. Besonders zweite Halbzeit sah das immer wie besser aus. Bis im vierten Viertel dann zwei solide Drives zur Führung jeweils hingelegt wurden. Ohne dass Special Teams mit dem Puntblock von Ezekiel Turner und dem kurzen Field zum Touchdown und der Defense, die bei weitem nicht perfekt, aber viel besser aussah, mit dem Goal-Line-Stand vor allem, blieb man im Spiel, als es vor allem im ersten und bis Mitte zweiten Viertel so aussah, wo die 49ers deutlich überlegen waren, einfach den Ball nicht in die Endzone kriegten. Da blieb man im Spiel und konnte den Anschluss halten und dann, wie gesagt, zweite Halbzeit war deutlich besser. Was sind so eure generellen Eindrücke vom Spiel?
Du hast es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Es gab, und das hat das Spiel ja auch so unglaublich spannend gemacht, eine ganze Menge Momentum-Shifts. Ne? Also von wegen, welches Team ist gerade, sage ich mal, im Driver-Seat, welches Team bestimmt gerade das Spiel. Und es gab unglaublich viele Momentum-Shifts. Angefangen bei dem unglaublichen Touchdown von Raheem Mostert, der, glaube ich, die Topspeed von Matt Breeder letztes Jahr alleine in der ersten Woche jetzt getoppt hat. Ich glaube, er war irgendwas mit 22, irgendwas, schieß mich tot, mein schnell. Also Isaiah Simmons ja so ein bisschen vernascht hat leider. Da sah er gar nicht mal so gut aus. Nichtsdestotrotz, also auf den Mostert-Touchdown folgend, hatten wir dann natürlich den geblockten Punt. Und das war, glaube ich, auch wirklich die Schlüsselszene des Spiels für mich. Zumindest in der ersten Halbzeit. Einfach, weil das hat uns eine unglaubliche Feldposition gegeben. Es waren nur noch 10 Yards zu gehen. Und das Besondere an diesem Block Punt ist, das war kein Zufall, dass der blockiert worden ist. Das war geschemt, das war vorausgesehen. Das war der Plan von Anfang an. Und es ist einfach wundervoll aufgegangen, wenn man sich das nochmal anschaut. Das sollte man sich nochmal anschauen. Carsten Sprengemann hat das in seinem Podcast auch gelobt. Das sei Special Teams Coordination vom allerhöchsten, ne? Also das war wirklich top of the top und da auf jeden Fall nochmal drauf gucken, weil das war gewollt. Man hat dafür, ich weiß gerade nicht, wer es war, ich glaube Tanner Vallejo war es oder Ezekiel Turner, man hat da extra den Weg für ihn freigemacht, der kam ungeblockt durch und das war wunderschön mit anzusehen und das wird also wirklich eine der Schlüsselszenen des Spiels für mich.
Ja, also da muss ich auf jeden Fall auch zustimmen. Eines der zwei Schlüsselszenen im Spiel sozusagen. Ich persönlich habe aber auch noch den Goal-Line-Stand als die zweite Schlüsselszene sozusagen herauszuheben, weil persönlich, das ist schon eine Leistung. Ich glaube, jeder, der selbst mal Football gespielt hat oder in einer ähnlichen Situation mal gewesen ist, kann sagen, dass wenn der Gegner an der 1-Yard-Linie steht und den Ball dort läuft, normalerweise relativ wenig Kraut dagegen gewachsen ist. Deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut. Auch Campbell, der Middle Linebacker, hat mir im ganzen Spiel schon sehr, sehr gut gefallen, der ja durchaus dann auch an diesem Goal-Line-Stand beteiligt war. Und alles in allem habe ich persönlich, so komisch wie es klingt, selten das Gefühl gehabt, dass es uns entglitten wäre, zumindest im Laufe der zweiten Halbzeit. Für mich persönlich war, ich will nicht sagen vorhersehbar, aber doch schon relativ sicher für mich, warum auch immer, dass das ein gutes Ende nehmen könnte, zumal ich in der zweiten Halbzeit von San Francisco weder offensiv noch defensiv was gesehen hätte, was mich 100%ig dem nicht negativ gegenüberstehen hätte sehen können. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh und die zweite Halbzeit war deutlich besser wie die erste, das hatten wir aber schon angesprochen.
Genau, da war dann auch Murray zu Fuß deutlich öfter und besser unterwegs, hatte einige gute Läufe, das Highlight natürlich der lange Touchdown-Run improvisiert und sich da wie Slalomstangen durch die 49ers Defense durchgearbeitet zum Touchdown zur erstmaligen Führung der Cardinals, die dann aber relativ rasch wieder abgegeben wurde, aber dann kam noch ein zweiter Drive, der nachgelegt wurde und das ist auch so etwas, es geht ja, das Thema ist übergeordnet, ein Schritt nach vorne der Cardinals, man erwartet, dass sie besser werden im zweiten Jahr von Kingsbury und Kyler und Co. Und ja, man sieht schon, es gibt viele Parallelen, die man ziehen kann zum Auswärtsspiel von letztem Jahr, als die Führung abgegeben wurde. Da war dann Kyler Murray und Co. auf dem Feld und legten den Drive hin und eroberten die Führung umgehend wieder zurück. Das war grandios. Und dann natürlich am Ende, als es drauf ankam, war die Defense zur Stelle. Byron Murphy stoppte auf dem Fourth Down den Pass von Garoppolo und sicherte somit den Sieg. Das war letztes Jahr noch ganz anders, als da der Chandler Jones in Coverage gestellt wurde und man den Touchdown kassierte.
Also, das war echt, ja.
Es gibt, wie gesagt, einige solche Parallelen. Das ist das krasseste Beispiel, halt die Defense am Ende, die dann standhielt. Sehr erfreulich zu sehen.
Ja, du hast es angesprochen und ich glaube, Teil davon, dass unsere Secondary so gut funktioniert hat, einerseits, dass wir halt eben Spieler wie Chandler Jones dieses Mal nicht in die Coverage droppen mussten, einfach weil wir die Spieler jetzt, also sag ich mal, die Spielertiefe auf den anderen Positionen haben, sodass wir Chandler Jones in jedem Spielzug draufschicken können. Was natürlich unglaublich viel Druck generiert und man hat es über das Spiel des Öfteren mal gesehen. Jimmy Garoppolo wusste das ein oder andere Mal nicht, was mit sich selbst anzufangen war und sah da gar nicht mal so gut aus. Ich meine, die Statistiken sprechen für sich. Er hat 2 Pässe für 41 Yards. Waren es 2 Pässe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat er nur 41 Yards an seine Wide Receiver angebracht. 41, das ist fast nichts. Und das spricht, glaube ich, so in gewissermaßen für sich. Ja, okay, die 49ers waren auf der Position diese Woche auch sehr limitiert. Du hast Emmanuel Sanders in der Offseason verloren, Deebo Samuel hat nicht gespielt. Und insofern, okay, du warst limitiert, aber trotzdem 41 Yards ist ein Statement. Und ja, diese Defensive, sage ich mal, Tiefe, die wir jetzt haben, hat auf jeden Fall geholfen, sowohl unsere Front 7 als auch unsere Secondary zu verbessern.
Ja, da muss ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ob das jetzt 100%ig daran lag, dass wir so viel besser geworden sind oder dass Garoppolo einfach in dem Spiel, wie es ja auch Shanahan im Nachhinein gesagt hat, zu wenig gebracht hat, die Frage will ich jetzt nicht beantworten. Ich glaube, das kann man von so weit weg auch schlecht beantworten. Aber natürlich hat man einige Verbesserungen gesehen, persönlich, was ich auch noch gesehen habe, weil wir auch darüber geredet haben, Chandler Jones in Coverage droppen und so weiter. Das hat Hassan Reddick eigentlich ganz gut gemacht, meiner Meinung nach, diesen Coverage-Linebacker zu geben, nicht unbedingt den Middle-Linebacker, den ja jetzt Simmons und Campbell spielen, sondern eher den Outside-Linebacker zu geben in der defensiven Aufstellung und dementsprechend fand ich den noch jemanden, der so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber für mich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Fraglich ist natürlich immer, wenn dein Safety die meisten Tackles macht der Mannschaft, ist es natürlich, kann meistens ein Indiz dafür sein, dass es meistens viele größere Plays gegeben hat normalerweise, wenn man sich die Statistiken nur so anschaut. Aber ich denke, das sind ein paar Sachen noch, die auf jeden Fall behoben werden können. Es gibt noch so ein paar Fehler, die auf jeden Fall abzustellen sind. Ob das jetzt Simmons ist, der jetzt in der Coverage natürlich dementsprechend, dass er keine Offseason hatte für einen Rookie, ist es meistens sehr, sehr schwierig, wenn er denn zum ersten Mal dann auf einem NFL-Feld sozusagen steht. Deswegen glaube ich persönlich, da ist noch viel Luft nach oben, egal ob das jetzt Offense oder Defense ist. Aber die Ansätze, die man gesehen hat, haben auf jeden Fall gefallen und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen.
Richtig, es gibt wirklich noch viel Luft nach oben. Man sollte jetzt auch nicht überheblich werden aufgrund dieses Sieges. Woche 1 kann immer speziell sein, besonders dieses Jahr ohne Preseason und alles. Da gab es schon ganz andere Absätze in Woche 1 und dann war das Team danach gar nicht mehr gut. Das glaube ich natürlich nicht, aber die 49ers waren schon etwas arg limitiert, besonders offensiv. Und ja, nicht abheben, konzentriert weiterspielen und gegen Washington dann am Sonntag nachlegen. Alles in allem natürlich fantastisch, der Sieg. das gab heute so einen richtigen Motivationsschub für alles, was auch Montag sonst eher nervt. mit dem Sieg im Rücken lässt sich deutlich leichter durchs Leben gehen.
Das ist wohl wahr, auf jeden Fall.
Besonders wenn man, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe hier in meinem Freundeskreis den einen oder anderen Niners-Fan leider. Und da macht das dann natürlich doppelt Freude. Die waren alle viel zu selbstbewusst vor dem Spiel.
Ui, das ist natürlich eine herbe Niederlage dann. Ich hoffe, du hast mal nachgefragt, wie es denen geht, weil man kümmert sich ja um seine Freunde, ne?
Ich habe allen einen schönen guten Morgen gewünscht heute und kurzen Smiley dazu.
Das reicht aber auch schon. Ich glaube, das reicht nicht. Dann, das reicht ja, schon, ja.
Habt ihr noch was allgemein zum Spiel, was jetzt vergessen wurde?
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, war die Rolle von Hopkins, oder? Und,
ja, genau.
Also ich meine, es liegt zwar auf der Hand, weshalb wir jetzt eventuell auch nicht gerade darüber gesprochen haben, aber Career High 14 Receptions, also tying, natürlich, er hatte schon mal 14 Receptions, aber noch nicht mehr, also wieder 14 Receptions für 152 Yards. Das macht, lass mich nicht lügen, irgendwas 10,89 Yards im Durchschnitt pro Reception. Er hätte den Touchdown, den hätten die auch mal durchlegen können, den Touchdown, wurde dann ja auf die 1-Yard-Linie gelegt, damit Kenyon Drake den reinlaufen kann. Er hätte ihn ruhig haben dürfen, aber heute Morgen, ich habe allerhand Artikel gelesen und allerhand Podcasts gehört und News geblättert und alle haben sie die Frage nach Texas geschickt, Bill O'Brien, was hast du dir gedacht? Und DeAndre Hopkins konnte einfach auch in dem Spiel zeigen, was für ein Kaliber von Spieler er ist und wie gefährlich er mit Kyler Murray synergieren kann. Das geht noch besser, die hatten eine Menge Abstimmungsschwierigkeiten, auch in dem Spiel, das hat man häufig gesehen. Und trotzdem hat es für 152 Yards und 14 Receptions gereicht. Also da muss man sich fragen, wie hoch ist das Limit oder wie weit können die beiden als Duo gehen und ihre Synergie ausbauen und was können wir über die Saison noch von den beiden zusammen als Duo erwarten, als Tandem. Und man darf natürlich auch nicht Larry Fitzgerald und Christian Kirk vergessen. Ja, aber Rolle von Hopkins gestern, ich glaube, unantastbar mit der wertvollste Spieler auf dem Spielfeld neben Kyler Murray. Und ja, deswegen, ich glaube, da braucht man auch gar nicht mehr viel zu sagen.
Ja, da würde ich nur kurz nochmal eingrätschen und nochmal was einwerfen wollen. Ich persönlich habe das als sehr, sehr für mich nicht logisch empfunden. Weil normalerweise hätte ich gedacht, dass man auf 49ers-Seite genau das versucht zu verhindern, dass Hopkins eben so viel Spielanteile kriegt und deswegen man eher auf Larry Fitzgerald beziehungsweise auf Christian Kirk umsteigt. Christian Kirk hat ja jetzt nicht unbedingt die Leistung geliefert, die er zu leisten imstande ist, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, lass mich lügen, 5 Targets hat er, glaube ich, bekommen. Einen hat er dafür gefangen. Ich glaube nicht, dass dabei ein Yard rumgekommen ist. Hopkins wurde, glaube ich, 16 Mal getargetet, also angeworfen, und davon hat er 14 sozusagen gefangen. Dementsprechend hat mich doch auch gewundert, wie gut doch schon die Abstimmung zwischen Hopkins und Murray ist. Aber da lässt sich auf jeden Fall für die Zukunft viel erwarten.
Ja, das ist richtig so. Kirk, der war halt jetzt immer auf der rechten Seite gegen Sherman und auf der 3-Receiver-Seite. Und wenn du dann links Hopkins im 1-zu-1-Matchup hast gegen den schlechteren Corner, dann wird er halt natürlich öfter angeworfen. Aber für so allgemeine Aussagen ist es auch jetzt nach einem Spiel noch zu früh. Da brauchen wir auch noch etwas abwarten, bis sich das alles etwas settelt.
Definitiv.
Mit dem englischen Term auszudrücken.
Ich meine, man geht ja auch immer von einer gewissen Wochenschwelle aus, woran man dann festmachen kann, inwieweit sich ein NFL-Team entwickelt hat. Meistens wird da Woche 10 genannt und wir sind jetzt in Woche 1. Ich meine, wir haben gestern eine ganze Menge Upsets gesehen. Washington hat gegen Philadelphia gewonnen, nachdem sie 17-0 zurückgelegen haben. Chicago Bears haben gegen Detroit gewonnen, wobei sie bei Beginn des vierten Viertels eine 2%ige Gewinnchance hatten. Natürlich hat Minshew Mania gegen Indianapolis gewonnen und da kann man die Cardinals natürlich auch in die Kategorie mit reinnehmen, weil wir waren der Underdog auf jeden Fall. Und insofern mal gucken, wie wir uns weiterentwickeln und wie wir das ganze Momentum jetzt in Woche 2 mitnehmen.
Genau, das siehst du absolut richtig. Wir haben ja, seit wir diese Seite gegründet haben und seit wir offiziell als German Birdgen agieren, jede Woche eine Wahl zum Best Red, also zum besten Spieler des Spiels. Und das wird es auch dieses Jahr wiedergeben, selbstverständlich. Wir treffen immer eine kleine Vorauswahl und geben die dann euch zur Abstimmung. Diese Woche stehen dafür zur Verfügung natürlich Kyler Murray, um den kommt man nicht herum, war wieder eine gute Leistung, auch wenn er es besser kann, aber besonders zweite Halbzeit auf den Füßen, da macht er den Unterschied. Geholfen wurde ihm dabei mit unserer zweiten Nominierung DeAndre Hopkins. In seinem Cardinals-Debüt gleich 14 Catches, 151 Yards, das ist sensationell. Aber ohne die Defense wäre das natürlich nicht gegangen, wie schon vorhin beim Besprechen des Spiels angesprochen. Da ist wieder Buda Baker zur Auswahl. Der hat wieder 15 Tackles
hingelegt. Das ist so real. Das ist unglaublich.
Der Typ ist eine Maschine. Entweder im Backfield oder dann, wenn mal ein Gegner durch die Line kommt, dann ist er stets zur Stelle und haut die gnadenlos um. Wie der in die Tackles geht, ist unglaublich. Devondre Campbell, der Neuzugang, konnte zeigen, warum man ihn geholt hat. Er fügte sich gut ein in die Defense und war oft zur Stelle, als es darum ging, Running Backs oder andere Spieler, die aus dem Backfield als Receiver kamen, zu covern. Und er machte grundsätzlich einen sehr guten Eindruck. Auch für ihn war es ja das erste Spiel. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Cornerback Byron Murphy, der nach seiner eher schlechten Rookie-Season jetzt im Slot spielt und ein ruhiges Spiel hatte, was für einen Cornerback nicht schlecht ist. Aber dann ganz am Ende trat er ins Rampenlicht und konnte gleich zwei Pässe verteidigen, einmal in der Endzone und dann natürlich auf dem bereits mehrfach angesprochenen Fourth Down, als er den Pass blockte und den Cardinals den Sieg sicherte. Diese fünf Spieler stehen zur Auswahl. Wie bereits erwähnt, könnt ihr das im Artikel zum Review und Best Red auf unserer Webseite gehen und dort eure Stimme für einen der fünf abgeben und der Sieger wird dann Donnerstag präsentiert. Das läuft jede Woche, die ganze Saison. Am Ende der Saison gibt es dann Sieger, der mit den meisten Wochen siegen und das wird dann wie immer unsere Hauptfigur für unser Profil und Titelbild und so weiter für die kommende Saison. Was wären denn eure Best Reds diese Woche?
Wenn ich mit einem Best Red gehen müsste diese Woche, ich glaube, es wäre Kyler Murray. Nicht, weil ich die Leistung von DeAndre Hopkins nicht zu wertschätzen weiß oder weil ich nicht zu wertschätzen weiß, welches wie Byron Murphy die letzte Outroute antizipiert hat, um das vierte Down zu verweigern oder wie Devondre Campbell das mit in Partnerschaft natürlich mit Devon Kennard das vierte Down an der Goal-Line, sage ich mal, verhindert hat. Nein, aber für mich wäre es Kyler Murray einfach, er hat das Team geführt und er hat vor allem die Offense geführt. Er wurde nicht ungeduldig, er hat, finde ich, sehr, sehr viele Fehler vermieden, hat sehr viel besser ausgesehen als letztes Jahr, meiner Meinung nach. Sein Decision-Making war besser und hat natürlich für ein, zwei Momentum-Shifts gesorgt. Einmal mit dem Touchdown, den er selbst gelaufen hat und seine Performance einfach überhaupt im Großen und Ganzen Bild als Führer des Teams war remarkable, möchte man sagen auf Englisch. Und insofern und aus den Gründen wäre es für mich Kyler Murray, auch wenn es jeder der anderen natürlich auch verdient hätte.
Ja, ich habe natürlich auch schon abgestimmt und ich habe mich für Buda Baker entschieden. Einfach aus dem Grund, dass ich persönlich nicht sehe, wie du als Safety, außer du hast jetzt ein bisschen mehr Interceptions, sagen wir mal, oder noch so ein Fumble dabei, ein besseres Spiel haben kannst. 15 Tackle sprechen, ich glaube, da statistisch gesehen für sich. Bezeichnend für mich war die eine Situation, bei der es auf ihn sozusagen ankam, bei dem Run, der durch die Mitte angetäuscht wurde und dann eher in Richtung links rausgebounced ist, der Running Back, bei der eben Buda Baker ihn sozusagen tackeln konnte. Andererseits wäre dann aus diesem Play wahrscheinlich ein Big Play geworden, hätte er dieses Tackle dort nicht gesetzt. Das war für mich so der Schlüsselpunkt, wo ich sage, okay, gut, diese Woche ist er für mich der Best Red und deswegen habe ich ihn zum Best Red gewählt. Natürlich habe ich dann auch noch entschieden, vielleicht auch noch Hopkins mit in die Wahl reinzunehmen, aber der war dann am Ende für mich war es dann die Defense und deswegen habe ich dann dort den Buda Baker ausgewählt.
Ich habe persönlich Hopkins genommen. Das war das, was den Cardinals letzte Saison so sehr gefehlt hat, der Nummer 1 Receiver, und dann gleich so ein Ding hinzulegen, das ist schon sehr gut und hat meiner Meinung nach meine Stimme verdient. Wir sehen dann, was am Ende dabei herausschaut. Bekannt gegeben wird das, wie erwähnt, am Donnerstag. Wir wollen aber die anderen Spieler nicht vergessen und nicht zu kurz kommen lassen, die uns auch einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Ich möchte dir an erster Stelle Lamont Gaillard empfehlen, der reinkam für Mason Cole als Center und eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Man hörte ja immer wieder, dass er vielversprechend sei und dass man auf ihn setze, falls er zum Einsatz kommen würde. Aber bisher kam er es noch nie und dann kam er rein und man merkte praktisch keinen Unterschied, beziehungsweise minus praktisch, man merkte keinen Unterschied. Also der hat seine Sache sehr gut gemacht, den möchte ich hier gern erwähnt haben. Lamont Gaillard, grandiose Leistung dafür, dass er aus dem Nichts reinkam und sein erstes Spiel. Bravo.
Ja, ich möchte noch eine ganz kurze Ergänzung zu Buda Baker durchführen. Dom hat ihn ja empfohlen und das aufgrund auch seiner 15 Tackles. Und es ist wieder mal so, ich meine, es ist jetzt Woche 1, aber er ist bereits führend in Sachen Tackles, was Safeties angeht, und ist nur ein Tackle hinter dem Tackle-Leader jetzt nach Woche 1. Und das ist Jerome Baker mit 16 Tackles. Also er ist nur ein Tackle hinter dem Tackle-Leader. Und ich glaube, auch nächste Woche wird Buda Baker die Hände voll zu tun haben.
Ja, ich persönlich hatte ja schon im letzten Podcast angesprochen, dass mich der rechte Tackle bzw. die ganze Offensive Line interessiert, wie die standhalten kann. Und die hat mich auf jeden Fall überrascht. Das war eine sehr gute Leistung, auch wenn viele Spieler auch kurzfristig DJ Humphreys ausgefallen ist. Die ganze O-Line hat sehr, sehr gut gehalten. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch sehr, sehr gefreut, dass wir dort wieder sozusagen einen Lichtblick haben nach mehreren Jahren, wo die O-Line doch eher ein Problem gewesen ist. Natürlich kann man am ersten Spieltag noch nicht sagen, wie die ganze Saison laufen wird, aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, außer vorhin habe ich ja auch noch kurz Hassan Reddick erwähnt, der meiner Meinung nach die Sache als Linebacker auch sehr, sehr gut gemacht hat. Ja.
Passend dazu habe ich hier gleich noch einen Fun-Fact gesehen. DeAndre Hopkins, Eric Armstead, Javon Kinlaw, die hatten alle die gleiche Anzahl an Tackles. Alle hatten einen Tackle.
Ich glaube, den Tackle, den Hopkins gemacht hat, war nach der Interception, die der Kyler geworfen hat, oder?
Ja, genau. Ja. Aber dass Armstead und Kinlaw jeweils nur einen Tackle, das unterstreicht die Aussage von Dome und auch bezüglich Gaillard, dass die O-Line alles in allem einen überzeugenden Job gemacht hat. Natürlich haben sie ab und zu Pressure zugelassen. Das passiert natürlich, wenn du gegen Leute wie Bosa antrittst und so. Aber es war eine ermutigende Leistung und bestätigt der Trend aus dem Ende der letzten Saison, dass das zunehmend besser aussieht. Ist sonst noch ein Spieler, der positiv in Erscheinung trat, den wir noch nicht erwähnt hatten? Okay, scheint so, als hätten wir alle Spieler erwähnt. Falls uns einer entgangen ist, gebt uns Bescheid in den Kommentaren und dann kommen wir darauf nochmal zu sprechen in der Preview-Folge von Samstag. Wir wollen natürlich aber nicht alles nur im positiven Licht erscheinen lassen. Es gab auch Negatives und dazu gehört leider der Rookie Isaiah Simmons, der ein ganz mieses Debüt hatte. Das heißt nicht, dass er ein Bast ist oder so, kommt mir nicht mit irgendwelchen solchen bescheuerten Hot Takes. Das war sein erstes Spiel, aber er sah schon sehr schlecht aus. Er hat nur 18 Snaps gespielt und in einigen davon wurde er übelst vernascht und musste Lehrgeld bezahlen. Natürlich bei der langen Catch and Run von Mostert, als er die Route überlaufen hat und die Innenseite völlig frei gab. Und dann ein weiterer Touchdown später, wo er auch nicht besonders gut aussah. Aber ja, es war sein erstes Spiel. Natürlich hätte man sich mehr erwünscht, aber man musste jetzt die Kirche mal im Dorf lassen und nicht gleich eher in Panik verfallen. Der wird seinen Weg schon gehen. Was meint ihr zur Leistung von Simmons?
Ja, ich glaube vor allem, wenn man das Touchdown-Play, das zweite, sich mal genauer anguckt, die Amerikaner haben das ja relativ gut aufgeschlüsselt, was dort die Aufgabe von Simmons gewesen sein soll. Man, es waren ja drei zu verteidigende Spieler auf der, ich glaube, linken Seite der Line of Scrimmage gestanden. Es waren zwei Tight Ends und ein Running Back, wenn ich mich nicht komplett irre. Und dabei sollte immer der Äußerste, sozusagen in dem Fall Simmons, den Äußersten, der den weitest am außenlaufendsten der Receiver covern. Das war dementsprechend, glaube ich, der Running Back. Er hat dann aber einen Tight End gecovert, somit blieb dann der Running Back offen und der Ball ging dann eben zum Running Back und in die Endzone. Gut, es sind Fehler, die sollen nicht passieren, aber naja, wenn du die Position zum ersten Mal auf NFL-Niveau spielst, sind diese Fehler natürlich irgendwo einprogrammiert, zumal du ja auch keine Preseason hattest, wo du diese Fehler machen darfst. Die stechen jetzt natürlich deutlich stärker heraus, weil jetzt ein Regular-Season-Game sozusagen davon betroffen gewesen ist. Aber wie gesagt, alles in allem ist es jetzt auf jeden Fall noch keine endgültige Sache, dass man ihn jetzt irgendwie als Bust abstempeln könnte, auf keinen Fall. Das wäre noch viel zu früh gegriffen. Und ich denke, er wird seine Lessons daraus gelernt haben und wird das nächste Mal es hoffentlich dann besser machen.
Ja, dem schließe ich mich definitiv an. Ich meine, Isaiah Simmons wurde ja durch das Camp ausgelobt, dass er einen sehr hohen Football-IQ besitzt, also dass er wirklich sehr schnell antizipieren kann und daraus lernt. Und insofern glaube ich, dass wir denselben Fehler oder dieselben Fehler, die er diese Woche gemacht hat, auch in Zukunft entweder komplett abstellen wird oder halt, sage ich mal, in gewisser Art und Weise revidieren oder halt ausbessern kann und nicht eventuell direkt ein Touchdown daraus resultiert. Und insofern muss man das positiv sehen. Wir haben diese Woche gewonnen. Wir können froh darüber sein, dass die Fehler diese Woche passiert sind. Denn wir haben das Spiel gewonnen. Und das ist am Ende das, was zählt. Und unabhängig davon, ob er die Fehler gemacht hat oder nicht, ich denke, er wird daraus seine Lehren ziehen. Und ich glaube, da kommen wir am Ende auf einen Nenner, wenn wir dann nochmal wiederholt sagen, dass wir die Fehler nicht nochmal sehen werden von ihm oder halt in abgeschwachtem Maße.
Wen ich hier auch noch kurz erwähnen möchte, auch wenn das jetzt hier nicht besonders dramatisch ist, ist unser Kicker Zane Gonzalez. Mm. Er hat einen 52-Yard-Field-Goal verschossen, kann passieren. Dann hat er einen 56er-Career-High verwandelt, kurz vor der Pause zum 10-13 Pausenstand und dann später nochmals eins unter 50. Ich meinte, es wäre 48 gewesen. Wieder verschossen. 1 von 3 hört sich nicht gut an. Ich würde ihm das insofern verzeihen, also dass er letzte Saison sehr souverän war und beide verschossenen Field Goals auch aus einer Distanz waren, wo es mal passieren kann. Wenn es dann gleich 2 sind, ist halt etwas unglücklich, aber ich würde mir da in Bezug auf ihn noch keine großen Sorgen machen. Ich hoffe, er stabilisiert das nächste Woche wieder, falls er zum Zug kommen sollte. Aber ja, wie gesagt, mache ich mir keine allzu großen Sorgen.
Das schien ja aber anscheinend ein generelles Problem zu sein. Also die Kicker waren ja, das war ja nicht der rosigste Tag für die gestern.
Nee, definitiv nicht. Vor allem, wenn man Bengals-Fan ist.
Ja, definitiv. Ich glaube, das war das bitterste Game-Ending-Play, das ich über die letzten Jahre hinweg gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben Cody Parkey noch im Gepäck. Sagen wir zweit traurigste Game-Ending-Play. Aber um auf Zane Gonzalez zurückzukommen, ich schließe mich dir auf jeden Fall da an, Dominik. Ich meine, Zane Gonzalez letzte Season hat 88% aller seiner Field Goals gemacht. Er hat gezeigt, dass er ein sehr reliabler Kicker ist, dass man sich auf ihn verlassen kann. Letzte Season musste er tatsächlich auch nur 2 Mal über 50 Yard antreten und hat beide verwandelt. Wenn du 3 Mal in einem Spiel ran musst und jedes Mal einen 50-Yarder kicken musst, sagen wir mal so, die Fehlerquote kann dann relativ hoch sein. Wenn du aber in Woche 1 einmal einen 50-Yarder kicken musst und in Woche 16, also sage ich mal nicht in einem Spiel, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du beide triffst. Einfach weil nicht dieser Druck auf dir lastet. Und insofern, ich denke, wir reden hier von Woche 1, auch Zane Gonzalez muss warm werden. Und insofern mache ich mir da auch keine Sorgen.
Ganz genau. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt und das ist der Play of the Game. Für mich war das die schon mehrfach erwähnte Pass-Defense von Byron Murphy beim letzten Fourth Down, das da den Sieg sicherte. Aber es gäbe noch ein, zwei, drei weitere Kandidaten für das Play of the Game. Seid ihr da gleicher Meinung oder würdet ihr zum Beispiel den Lauf von Murray nehmen oder sonst was?
Also ich persönlich würde jetzt noch hervorheben wollen das Special Teams Play. Einfach aus dem Grund, dass bis zu diesem Zeitpunkt offensiv nicht wirklich was lief. Und dann war ja sozusagen mit dem Pass auf Edmonds das Scoring-Game sozusagen eingeläutet. Somit hat man wieder offensiv zumindest punkten können. Das wäre jetzt was, wo ich noch sehen würde. Ich habe mich da dann entschieden zwischen dem und vielleicht noch dem Hopkins gefangenen Ball von Murray, kurz bei dem ihm der Touchdown aberkannt wurde. Aber am Ende habe ich mich dann eben für den Punt-Block entschieden.
Ja, ich meine, ich könnte jetzt mit euch gehen und sagen, ja, das war für mich das Play of the Game. Wäre aber relativ langweilig und deswegen sage ich, oder bringst halt nochmal zur Geltung, dieser Fourth Down Stop an der Goal Line, unglaublich. Hätten die 6 Punkte gehabt, hätten wir das Spiel verloren. So einfach ist es. Und super Stopp bis zur Goal Line, solange der Ball nicht in der Endzone ist, ist es kein Touchdown. Na, zu Deutsch sagt man, die dicke Dame singt immer zu Schluss. Und genau die Situation war es gewesen und insofern für mich das ist das Play of the Game.
Bezüglich den Verletzungen können wir leider noch wenig Auskunft geben, weil der Injury Report und die ersten Meldungen kommen halt immer im Verlauf des Nachmittags in Arizona und das ist noch zu früh für uns. Aber falls was Gravierendes passiert ist, werdet ihr darüber von uns in allen Kanälen erfahren. Wir hoffen es natürlich nicht. Kommen wir noch kurz auf das nächste Spiel zu sprechen. Das erste Heimspiel ohne Zuschauer gegen das Washington Football Team, die ebenfalls einen Upset an den Tag gelegt haben. Nach 17-0 Rückstand haben sie die Philadelphia Eagles noch geschlagen und deren Pass Rush macht eine grandiose Figur. Also aufgepasst darauf. Die Cardinals sind Favorit. Im Moment sind sie 7 Punkte Handicap-Favorit.
7 Punkte? Okay, das ist viel. Ja, das ist viel, ist, okay.
Ist etwas krass, ja. Habe ich eigentlich nicht damit gerechnet. Also aufgepasst. Aber ja, wenn da eine konzentrierte Leistung hingelegt wird, sollte ein Sieg drin liegen. Also ich gehe von einem Sieg aus. Aber es wäre natürlich ein Cardinals-Event, wenn jetzt nach dem Auswärtssieg die Niederlage zu Hause gegen einen auf dem Papier schwächeren Gegner folgt.
Ja, hat mich auch überrascht, dass die das Spiel noch gewinnen konnten. Ich habe es zwar getippt, aber persönlich geglaubt daran habe ich erst, als ich es dann selbst gesehen habe. Von dem her, ich weiß auch nicht, was man erwarten kann. Kann man die Leistung erwarten, die jetzt gegen Philadelphia auf dem Plan war? Oder sieht man das Washington des letzten Jahres wieder im Auftreten? Dementsprechend, klar, mit Chase Young wurden sie in der Ecke besser im Pass Rush. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Dementsprechend bin ich gespannt, was das Spiel bringen wird. Es wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel. Vor allem daher, dass wir jetzt dann auch sehen können, langsam Entwicklungen, die wir im ersten Spiel beobachten können. Vielleicht bestätigen die sich ja im zweiten Spiel oder eben auch nicht. Und ich denke, das zweite Spiel wird auf jeden Fall ähnlich aufschlussreich wie das erste.
Pessimisten würden natürlich Parallelen versuchen zu ziehen zwischen den Eagles und uns. Und insofern kann man das natürlich machen und sagen, unsere O-Line ist nicht die beste, Philadelphias O-Line ist nicht die beste, weil sie eine Menge Ausfälle hatte jetzt. Wide Receiver-technisch sind wir, glaube ich, relativ gleich aufgestellt, möchte man sagen. Abgesehen davon, dass die Philadelphia Eagles Offense meiner Meinung nach ein paar mehr Speed da hat. Aber ungeachtet dessen, ich glaube, das, woraus auch bei Washington ankommt, sind halt die Front 7 und deren Pass Rush. Aber auch die 49ers hatten mit die stärkste Front 7 letzte Season gehabt und wir haben uns relativ gut geschlagen gestern und haben 24 Punkte aufs Board gebracht. Und der Grund, meiner Meinung nach, weshalb die Eagles verloren haben gestern, war wegen den 2 Interceptions, die Carson Wentz geworfen hat, als er unter Druck war und den Ball unbedingt anbringen wollte und versucht hat, Plays zu machen. Das war der einzige Grund, weshalb die eine 17-0 Führung in der letzten Hälfte abgegeben haben. Und ja, Dwayne Haskins musste da eigentlich dann auch nur noch das Spiel verwalten, 30 Yards jeweils das Spielfeld runtergehen. Das war jetzt keine Monsteraufgabe. Und also der Schlüssel zum Sieg nächste Woche ist, dass wir eben versuchen, diese Turnover zu vermeiden, die Wentz diese Woche begangen hat, und wirklich Washington dazu zwingen, das ganze Feld runtergehen zu müssen, weil wir haben gesehen, unsere Defense spielt besser als letztes Jahr, zumindest in Woche 1. Hoffentlich können wir daran in Woche 2 anknüpfen. Und Washington ist jetzt auch nicht gerade, sage ich mal, mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, offensiv Power aufs Feld zu bringen, auch weil ihnen da momentan einfach das Personal fehlt.
Absolut richtig. Es war nur ein erster kurzer Ausblick über das nächste Spiel. Wird natürlich die Woche über und dann am Wochenende mit Vorschau und allem drum und dran noch ausführlicher berichtet. Bis dahin war es das erstmal von uns. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier dabei zu sein.
Ja, immer gerne. Von daher, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und in dem Sinne.
Ja, genau. Einen schönen Abend auch noch von mir und wir hören uns dann wieder zur Preview für Washington.
Und danke auch an euch Zuhörer. Macht's gut, habt eine gute Woche und bis nächsten Sonntag. Go Cards!